Herzlich willkommen zum IVCG-Podcast. Gute Gedanken, Ermutigung und Inspiration für Menschen in Verantwortung. Mein Name ist Anne-Bila Brockmann. Schön, dass Sie da sind. Heute im Gespräch mit Andy Weiß zum Thema: So lebst du ein sinnvolles Leben inmitten der Krise.
Herzlich willkommen zu unserem IVCG-Gespräch unter dem Motto Ermutigung. Heute mit dem Songpoeten und Sinncoach, Logotherapeut, Moderator und Buchautor aus München, Andy Weiß. Viele kennen das sympathische Multitalent aus Radiosendungen, ZDF-Fernsehgottesdiensten oder aufgrund seiner sozialen Engagements, wie zum Beispiel für das Projekt Jesus House oder auch Opportunity International. Andy Weiß ist ein begabter Songwriter, Geschichtensammler und Erzähler. Rund 1000 Auftritte und weit über 100.000 verkaufte Bücher und CDs prägten die letzten 10 Jahre seines Schaffens als Solokünstler. Andy Weiß ist ein inspirierendes Gesamtkonzept. Eigene Lieder, gewürzt mit Texten und Geschichten, sie regen zum Nachdenken, zum Schmunzeln, Weinen und Träumen an. Dafür wurde er mit dem renommierten Hans-Seidel-Preis von der Hans-Seidel-Stiftung mit dem Nachwuchspreis für Songpoeten geehrt. Neben seiner Solo-CD Ungewohnt leise vor rund 15 Jahren, das war sein erstes Projekt, hatte auch entsprechend das Buch Ungewohnt leise und weitere Es wird nicht dunkel bleiben mit erlebten Geschichten veröffentlicht. Mit seinem aktuellen Programm Gib alles, nur nicht auf, inspiriert er regelmäßig Menschen, unter anderem auch im ERF-Podcast. Inzwischen sind weitere 8 Studioalben, 3 Live-Alben und 19 weitere Bücher erschienen. Und über sein neuestes Projekt sprechen wir gleich. Schon seit vielen Jahren liebt Andy es, mit seinen Konzertreisen Menschen als Coach und Berater auf ihrem Lebensweg zu begleiten. Und er sagt: Menschen wünschen sich in herausfordernden Lebenssituationen Entlastung, Verständnis, Begleitung und eine neue Perspektive. Viele Menschen konnte ich in den letzten Jahren dadurch schon unterstützen. Ich berate Privatpersonen, Führungskräfte und Paare. Und das macht mich glücklich, das stiftet Sinn. Andy Weiß ist mit Martina seit vielen Jahren glücklich verheiratet und gemeinsam haben sie einen Sohn. Andy, zunächst einmal schön, dass du da bist.
Herzlich willkommen. Freue mich. Hallihallo. Freue mich, dabei sein zu können.
Ja, Ermutigung, das ist so dein Lebensmotto. Deswegen haben wir dich auch ausgesucht für dieses IVCG-Gespräch. Und wir freuen uns sehr, dass du heute dabei bist.
Freue mich auch.
Schön. Auf deiner Homepage findet sich das wunderschöne Zitat. Ich würde es gerne auch noch einmal zitieren. Morgen ist jetzt und die Welt geht nicht unter. Morgen ist jetzt, denn du machst sie bunter. Morgen ist jetzt heißt, tu, was du kannst, denn du bist größer als deine Angst. Was verbindet dich mit diesem Vers, Andy?
Ich glaube, das Spannende ist, dieser letzte Satz, du bist größer als deine Angst, heißt ja, dass Angst vorhanden ist. Und ich glaube und erlebe das oft so, im eigenen Leben, aber auch im Leben der Menschen, die ich begleite, dass wir versuchen, Dinge, die unangenehm sind, so aus unserem Leben zu schaffen. Die Angst, die muss raus, die Trauer, die muss raus, alle Emotionen, die uns vielleicht so ein bisschen auch unruhig stimmen und vielleicht nur eine Variable da sind, weil wir sie nicht erstmal gestalten können. Und ich glaube halt einfach zu sagen, Mensch, das, was uns unangenehm ist, einzuladen, anzuschauen und festzustellen, ey, ich bin mehr, ich bin größer als das, was mich da vielleicht ängstigt. Und ich kann so über mich hinauswachsen, eine große Chance. Und das Spannende ist, diese Liedzeilen habe ich geschrieben für meine neue Platte, also nicht mehr ganz, aber zumindest aktuelle Platte, Gib alles, nur nicht auf in dem Lied, Morgen ist jetzt. Und als ich die Zeilen geschrieben habe, habe ich nicht gedacht, dass die CD mal so in die Zeit passen würde, als ich es tatsächlich geschrieben habe. Und das war fast schon prophetisch. Ja.
Wahnsinn, Wahnsinn. Oh Mann. Sag mal, dein brandaktuelles Projekt, das schließt ja auch so ein Stückchen daran an, dass du gemeinsam mit deiner Frau Martina jetzt auf den Weg gebracht und herausgebracht. Das heißt, vergiss nicht deine Flügel. Es ist ein Impulsbuch und es ist voll gespickt mit hoffnungsstiftenden Gedanken. persönlichen Fragen und Anregungen, die dazu ermutigen sollen, aus Krisen etwas Sinnhaftes, Sinnvolles rauszunehmen. Also Ermutigung pur. Und ich würde das gerne einmal zeigen. Werbung ist immer so ein bisschen speziell, aber ich muss es einmal zeigen, die Leute wissen, worüber wir jetzt auch gleich sprechen. Ein wunderbares Buch. Ich habe es durchgelesen und mir angeschaut. Also es hat mich wirklich sehr berührt. Und Andi, wie kam es zu dieser Idee und was wollt ihr damit erreichen? Was wünscht ihr euch mit diesem neuen Buchprojekt?
Das Spannende ist ja, wenn man so eine CD macht, ein Buch macht, dann arbeitet man so 3, 3,5 Jahre lang. Man investiert wahnsinnig viel Zeit, wahnsinnig viel Geld, wahnsinnig viel Herz, um dann, wenn diese Investitionszeit vorbei ist, natürlich loszuziehen und was zu machen, naja, Konzerte zu spielen. Das ist das eigene Standbein, mit dem ich meine Berufung lebe, nämlich Menschen zu ermutigen, nämlich rauszugehen und bei Konzerten von meinem Leben, von meinen Beratungsgeschichten, von meinen Begegnungen mit Menschen zu erzählen und den Menschen ganz konkrete, ja, Lebenshilfe, ja, sinnzentrierte Lebenshilfe, sage ich mal, so musikalisch und in Geschichten mitzugeben. Und ja, dann habe ich das Ganze im August, glaube ich, 2019 rausgebracht. Dann kam der Januar 2020. Ich habe das in zwei großen Konzerten in München vorgestellt, das neue Projekt. Und dann kam der März. Und im März habe ich binnen 10 Tagen erfahren, was ich alles in den nächsten Monaten nicht machen werde, nämlich vor allem keine Konzerte spielen. Mhm. Und das war spannend. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, Mensch, ich bin fest davon überzeugt, das glaube ich, und nach ein Jahr später glaube ich das noch mehr. Das, was ich tue, ist meine Berufung. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, ich glaube, es ist wichtig, Berufung zu leben, auch wenn vielleicht nicht Geld, das man normalerweise dafür bekommt, dranhängt, auch die Möglichkeit, so wie man es normalerweise tut, dranhängt. Und ich glaube, wenn Berufung so nicht zu leben ist, wie man es bisher gelebt ist, ja, dann muss man halt schauen, wie man es anders lebt. Ja, so. Und ich habe angefangen, Online-Konzerte zu spielen. Jeden Donnerstag habe ich bin online gegangen, habe Menschen ermutigt, Geschichten vorgelesen, Lieder geschrieben und wie auch immer. Und das zweite Projekt ist eben das Buchprojekt gewesen, aber gesagt haben, Mensch, wir wollen Menschen ganz konkret was an die Hand geben und sagen, nicht die große Bleiwüste, nicht das dicke Buch, das ich erstmal durchblättern muss, sondern einfach eine Möglichkeit, also im schnellen Instagram-Stil, sage ich mal so, das Buch aufzuschlagen und mit einer Impulsfrage, mit einer kleinen Geschichte, mit einem Zitat, mit einem Gedanken, mit einer konkreten Methode, die man vielleicht im Leben umsetzen kann, was rauszufinden, was mir gerade in dem Moment eine Unterstützung gibt und einen Halt gibt.
Ja, Wahnsinn, wenn ich das überlege. Und ich meine, da ist die Krise für dich auch, diese Corona-Krise, ganz leibhaftig, aber für euch persönlich zu einer Chance geworden. Und ich denke mal, es kommen ja auch viele Menschen, die eben gerade in schwierigen Lebenssituationen sind, in Krisensituationen zu dir und suchen Rat und Unterstützung. Ja, wo es um Umbrüche, Krisen, Scheid- und Neuanfänge auch geht. Und was bedeutet für dich Krise? Wie kann Veränderung möglich sein? Was sagst du deinen Klienten, deinen Menschen, die zu dir kommen? Was bedeutet für dich Krise?
Ich komme von einer ganz anderen Seite her. Ich komme aus einem sehr christlichen Elternhaus und dann begegnet man ja schon vielen Bibelzitaten und die eigenen Bibelzitate, die kann man hören. Ich bin bei euch bis ans Ende der Welt und es klingt total schön. Und dann gibt es Sätze, die findet man interessant, sage ich mal so, ganz vorsichtig ausdrücken, weil man mit denen nicht sofort was anfangen kann. Die sind sperrig, die sind schwierig. Und ein Satz, mit dem ich wirklich echt nichts anfangen konnte als Jugendlicher, war der Satz, auf der Jugendfreizeit hat mal da jemand drüber gepredigt, und die Predigt hat mir aber auch nicht mehr Aufschluss darüber gegeben, was dieser Satz ist. Das war der Satz, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann kann es keine Frucht bringen. Das hat mich als Jugendlicher massiv geärgert. Ich fand das schräg. Ich wollte leben, ich wollte nicht sterben. Ja? Ich wollte gestalten und so. Jetzt im langen Rückblick, unter anderem auch der Rückblick auf die letzten 12 Monate in der Begleitung mit Menschen, stelle ich fest, dass das eigentlich einer der wichtigsten Sätze der Bibel ist. Wenn etwas sterben darf, dann darf was Neues entstehen. Mhm. Manchmal erlebe ich Menschen, gerade bei den Führungskräften, die kommen und sagen, hey, pass mal auf, meine Firma hat mir gerade einen Freibrief gegeben, ich darf ein halbes Jahr ein Coaching mit dir machen und weißt du was, ich habe folgendes Ziel, da will ich hin. Wollen wir das gemeinsam angehen und wollen wir das gemeinsam erreichen? Habe ich gesagt, sag ich mal, können wir gerne machen. Aber bevor wir losmarschieren, möchte ich mit dir erstmal drüber sprechen, warum willst du denn da eigentlich hin? Weil es spannend ist, wir gehen da hin und die Wahrscheinlichkeit, dass du dann in 6 Monaten das Ziel erreichst, ist nicht gering, das funktioniert. Aber weißt du, wenn du dort bist, möchte ich, dass du auch das spürst und fühlst und erlebst, was du dir eigentlich davon wünschst. Und das ist das Spannende. Manchmal erlebe ich Menschen, die haben sich ganz hohe Ziele gesteckt, aber warum? Weil sie die Vorgabe bekommen haben im Elternhaus, von den Lehrern oder wo auch immer, hey, wenn du den Job hast und wenn du die Position hast, wenn du das Jahresgehalt hast, wenn du das machst, dann wirst du glücklich sein, dann wirst du zufrieden sein, dann wirst du vielleicht irgendwann das Bedürfnis, das in dir ist, gestillt haben. Und ich glaube das nicht. Von dem her ist das so spannend. Die Krise kommt und das Weizenkorn, das darf sterben. Und plötzlich fällt vielleicht eine Vorstellung, was Erfolg ist, was Glück ist, was, ja, was auch immer schönes Leben ist, sinnvolles Leben ist. Da fällt dieses Kartenhaus zusammen und das ist erst ein großer Schock. Das ist schmerzhaft, das tut weh. Das ist auch eine Beschämung erstmal, weil ich ja nach außen hin damit umgehen muss. Und trotzdem, ich darf plötzlich anfangen, neu dieses Kartenhaus zu sortieren und plötzlich darf ich da mein eigenes Kartenhaus drauf bauen. Ich darf überlegen, was will ich denn eigentlich? Was sind denn meine Ziele? Was macht mich denn wirklich glücklich? Was ist denn meine Berufung? Was ist denn Glück? Und es ist so spannend, damit umzugehen. Ich hab einen Unternehmer gehabt im Coaching, der hat zu mir gesagt, ich habe immer Angst gehabt, über Jahrzehnte beruflich mit meiner Firma zu scheitern. Mhm. Und zwar hatte ich Angst, weil ich Angst hatte, das irgendwann mal meiner Familie sagen zu müssen, du, ich habe das Projekt nicht geschafft. Dann kam Corona und seine Firma hat so massiv erwischt, Konkurs angemeldet, ging gar nichts mehr. Trotz aller Hilfen, ist er völlig am Boden und er sagt, weißt du was, ist überhaupt nicht schlimm. Warum? Weil ich nicht schuld bin. Und da sieht man mal, wie Erfolg, wie Ziele im Leben oft auch sehr schambehaftet sind, wenn wir sie nicht erreichen. Und das ist der Moment einer Krise. Das ist ein sehr beschämender Moment. Ich liege am Boden und kann nicht mehr. Und dann aber dieses Weizenkorn in der Erde zu sehen, das kaputt geht, das sterben darf und aus dem was Neues entstehen kann. Und das viel authentischer ist, viel echter ist, viel näher am Leben dran ist, als wir es uns manchmal vorstellen.
Ja, Wahnsinn. Schön, wie du das beschreibst. Ich denke, das ist so auch ermutigend, wenn man sich überlegt, ne, dass Dinge scheitern dürfen. Und dann aber auch die Frage, ja, wie geht man auch mit diesen Ängsten und diesem Gefühl, ja auch beschämt zu sein. Aber auch die Frage, das finde ich auch so schön, das hast du auch zitiert, umarme deine Angst, lass es raus. Und so von Bonhoeffer, wie er auch sagt, wer ich auch bin, du kennst mich, dann bin ich, oh Gott. Ich finde dieses Zitat auch von Bonhoeffer auch in dem Zusammenhang ausgesprochen ermutigend und ja, sehr, sehr schön. Und du hast auch eine Seite mit aufgenommen, so einen Faktencheck. Das fand ich irgendwie auch ganz interessant. Was hat es mit diesem Faktencheck auf sich? Was bringt das?
Das Spannende ist ja oft so, dass wir es gleich auch gelernt haben, erstmal von unseren Emotionen Abstand zu nehmen. Das kriegt man vielleicht schon von Kindesbeinen an mit. Da hört der eine, jetzt stell dich nicht so an, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Der nächste hört, jetzt schlaf mal noch eine Nacht drüber, dann ist alles anders und wie auch immer. Und ich glaube, wir lernen das von Menschen, die mit uns auf dem Weg sind, weil Emotionen ja immer eine Variable sind. Ja? Mit Emotionen umzugehen ist so schwierig. Und dann sagt plötzlich ein kleines Kind, ich habe Angst. Und die klassische Erwachsenenantwort ist, du brauchst doch keine Angst haben. Und wenn ich Menschen anschaue, die jetzt zu mir kommen, die versuchen irgendwie ihren beruflichen Alltag, ihren privaten Alltag auf die Reihe zu kriegen, merke ich, dass das Lernen am Modell so stattgefunden hat. Also Menschen gehen jetzt genauso mit sich selber um. Mhm. Da haben sie eigentlich Angst in der Krise. Und was sagen sie zu sich? Du brauchst doch keine Angst haben. Da haben sie einen Schmerz, da haben sie eine Trauer, weil irgendwas nicht geklickt hat. Und jetzt komm, ein Indianer kennt keinen Schmerz, mach weiter. Und wir verlangen immer, immer wieder von uns zu funktionieren. Und dabei finde ich das so schwierig. Ich liebe die Geschichte vom Elia. Und die zeigt so, wie ein Mensch in einem gesunden Coaching-Prozess, in einem therapeutischen Prozess wieder auf die Beine kommt. Oft habe ich Leute, die kommen zu mir und sagen, ey, komm, ein Gespräch, wir setzen uns hin und dann sortieren wir das neu und dann geht es wieder weiter. Dabei ist es so eine gesunde Genese auf dem Weg, wieder auf die Beine zu kommen. Der Elia, der liegt unter dem Busch. Der ist fix und fertig, der hat einen Burnout, der ist kaputt und will nicht mehr, kann nicht mehr. Und der sagt, hey, ich habe keinen Bock mehr, ich lass mich sterben, ich will nicht mehr. Und das ist der erste Moment, der so wichtig ist, trauern zu dürfen über das, was nicht funktioniert hat. Und ich frage oft Leute, die zu mir kommen und sagen, boah, die Krise, also ob das jetzt Corona-Krise ist oder eine andere, hast du dir mal Zeit genommen, darüber traurig zu sein, was jetzt da nicht gelungen ist. Es ist wurscht, ob du daran schuld bist oder andere oder wir, bist du da eigentlich schon mal traurig gewesen? Weil ich glaube, das ist ein wichtiger Moment, das Lamentieren, das uns der Elia da vorlebt, das Traurigsein, das Trauern drüber, ja, das ist eine Chance, um ja erstmal auch rauszufinden, was ich eigentlich brauche. Mhm. Wenn ich nicht traue, dann stelle ich nicht fest, was mir fehlt. Wenn jemand stirbt, wenn ein liebgewordener Mensch von uns geht und ich traue drüber, dann gehe ich hier rein und dann stelle ich mir vor, oh Mensch, schau mal, jetzt feiern wir das erste Weihnachten ohne den Opa oder jetzt feiern wir das und so weiter. Plötzlich merke ich, da fehlt was und über das Fehlen merke ich ja eigentlich, was ich brauche. Also das Lamentieren, das Trauen ist wichtig, festzustellen, was ich brauche. Und dann ist es spannend, reicht noch nicht, er steht nicht auf, jetzt habe ich genug getrauert, aber jetzt Hintern zusammenkneifen, das Leben geht weiter. Nee, dann kommt ein Engel. Und was macht er? Er legt ihm nicht irgendwie eine Coaching-Broschüre hin, die besten 100 alttestamentarischen Coaching-Tipps zum schnell wieder auf die Beine kommen. Sondern nein, was macht der Engel? Er bringt ihm was zu essen und er bringt ihm was zu trinken. Mhm. Wenn ich weiß, was ich brauche, darf ich dann in eine Versorgung kommen. Elia isst und immer noch nicht steht er auf und geht weiter, sondern er ist so fix und fertig und er merkt erst mal, wie müde er ist und er merkt erst mal, wie K.O. er ist und er schläft wieder ein, weil das Trauern Kraft kostet, weil das Scheitern Kraft kostet, weil eine Krise Kraft kostet, wieder schläft er ein. Wieder kommt der Engel und dann stupst er ihn an und sagt, hey, schau mal, wieder was zu essen. Wieder was. Also er geht wieder in das Versorgen. Das ist kein Hoppla-Hopp-Weg, sondern es ist ein Weg, wie ich langsam Stück für Stück wieder auf die Beine komme, aber so auf die Beine komme, dass ich dann, so wie der Elia, aufstehen kann, Berufung leben kann, Leben gestalten kann, eben trotzdem gestalten kann. Der Faktencheck ist so eine Möglichkeit, weil ich oft mich, glaube ich, von den Emotionen so überrennen lassen kann. Ich fühle mich ganz schlecht und ich bin der Meinung, ach, ich fühle mich schlecht, ja, dann bin ich schlecht. Ich fühle mich ganz K.O., ja, dann kann ich auch nicht mehr und so weiter und so fort. Und ich glaube, so die Emotionen sind unsere Freunde. Ich glaube, die Angst ist unsere Freundin, die Wut ist unsere Freundin. Alle Emotionen sind Freundinnen, die uns was helfen wollen, ins Gestalten zu kommen. Wenn wir das aber missachten, dann werden sie trügerisch. Dann beißt sich die Angst fest in unserem Nacken und wir kommen nicht mehr weg. Dann ist die Trauer immer da und geht gar nicht mehr weg und so weiter und so fort. Der Faktencheck, der gibt eine Möglichkeit, anhand von Fragen mal entlang zu gehen und zu sagen, ich als Beispiel, Angst ist eine Interpretation. Ich sage immer das Beispiel gern, setz 5 Leute in einen Raum, 5 Stühle und dann kram ich und hole mal aus meiner Hosentasche raus, was da alles drin ist. Also mein Autoschlüssel, mein Geldbeutel und zufälligerweise auch eine Vogelspinne. Ja? So, dann zeige ich die Vogelspinne, habe 5 Leute und 5 Leute werden 5-mal unterschiedlich reagieren. Von schreiend aus dem Zimmer laufen, bis hin zu, oh, wie süß, darf ich mal streicheln. 5 verschiedene Leute, die gleiche Vogelspinne, aber 5 verschiedene Interpretationen einer Schwierigkeit oder einer Bedrohung, einer Gefahr. Und das ist das Spannende, da geht der Faktencheck entlang und zu sagen, hey, wo ist eigentlich das, was ich gerade empfinde, etwas, das Ergebnis meiner Interpretation und wie gelingt es mir, anhand von Fragen mich emotional so zu stabilisieren, dass ich das als Chance nehme, um da wieder mich stabilisiert auf den Weg machen zu können.
Also sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Und das hatte mich dann auch berührt. Ich hatte auch gesehen, das hat so im ERF-Podcast auch aufgenommen, so diese Frage, die sich daran anschließt, bin ich eigentlich Opfer oder Held meiner eigenen Lebensgeschichte? Was kann ich, wenn ich diesen Faktencheck gemacht habe, wenn ich kapiert habe, ich habe aber meinen eigenen Wert, egal was ist, ich bin gut, wie ich bin, auch wenn Dinge eben nicht gelingen. Und du hast ein ganz wunderbares Kapitel aufgenommen, eben zu dem Thema Opfer oder Held deiner eigenen Lebensgeschichte. Magst du uns dazu noch mal ein bisschen was erzählen?
Also gerade bei der Opfer-Held-Thematik schlägt natürlich mein logotherapeutisches Herz in die Höhe. Eine meiner Qualifikationen ist, ich bin Logotherapeut, also nicht Logopäde, sonst müsste ich deutlich und langsam sprechen. Ihr merkt, das kann ich nicht, wäre ein anderer Beruf. Der Logotherapeut ist die dritte Wiener Psychotherapie-Richtung. Nach Viktor Frankl. Und Viktor Frankl war so der Erste, der gesagt hat, Mensch, wir klammern die Gottesfrage nicht aus. Viktor Frankl war frommer Jude und als Jude ist er ins KZ gekommen, hat mehrere Konzentrationslager überlebt. Und den Gedanken der Logotherapie nimmt er mit in das Konzentrationslager. Kurz skizziert Logotherapie, Freud kennen wir alle. Freud definiert den Menschen mit dem Willen zur Lust. Dann kam Alfred Adler, Individualpsychologie, der definiert den Menschen mit dem Willen zur Macht. Und Frankl sagt, das sind wir alles. Der Mensch hat den Willen zur Lust, der Mensch hat den Willen zur Macht. Aber das haben die Tiere auch. Es muss irgendwas geben, was den Menschen vom Tier unterscheidet. Und dann sagt Frankl, der Unterschied zwischen dem Tier und dem Menschen ist, dass der Mensch den unbedingten Willen zum Sinn hat. Und dann hat er einen Satz gesagt, und als ich den Satz vor 15 Jahren gelesen habe, glaube ich, habe ich gesagt, wow, das ist, da muss ich weitermachen. Er hat gesagt, immer wenn der Wille zum Sinn frustriert ist, fällt der Mensch zurück in den Willen zur Macht und in den Willen zur Lust. Und als ich den Satz gelesen habe, dachte ich, das ist der Schlüssel für Partnerschaften, das ist der Schlüssel für Unternehmen, das ist der Schlüssel für jegliche Form des menschlichen Zusammenseins. Frankl nimmt den Gedanken mit ins Konzentrationslager, eingenäht in seine Manteltasche. Der Mantel wird ihm natürlich weggenommen im Konzentrationslager und er fängt an, anhand der Geschichten, die er dort erlebt, neu die Frage durchzubuchstabieren, wie der Mensch sich zu Krisen verhalten kann. Und er sagt, es ist so spannend zu sehen, wie ein Mensch oder wie Menschen mit der gleichen Ausgangssituation unterschiedlich reagieren. Er vergleicht das mal mit zwei Wärtern, die beide den gleichen Rang hatten, die gleiche Stellung hatten. Der eine Wärter nutzt diese Stellung aus, geht grausamst mit den Häftlingen um und der andere mit dem gleichen Rang, mit der gleichen Stellung, schleicht sich nachts in eine Baracke und steckt den Häftlingen noch ein Stück Brot zu. Und er sagt, deshalb sieht er, egal was passiert im Leben, der Mensch hat immer die große Chance, sich zu etwas zu verhalten. Ich habe vorher gesagt, naja, wir haben überlegt, was machen wir? Ja, wir wollen ermutigen. Ja, wenn es so nicht geht zu ermutigen, dann müssen wir es halt anders machen. Und das ist die große Chance des Menschen, festzustellen, Leben ist immer noch gestaltbar. Und das ist, glaube ich, das Schwierige an diesem Satz mit dem Opfer und dem Held, das ist eine Gratwanderung. Ich begleite seit über 20 Jahren Leute und es ist so spannend zu sehen, was ich an Geschichten gehört habe, das habe ich selbst in den schlimmsten Thrillern noch nicht gelesen. Deswegen muss man aufpassen mit dem, du bist kein Opfer. Es gibt viele, viele Menschen, denen Furchtbares geschehen ist. Ja. Und trotzdem ist es die Menschenwürde, glaube ich. Da sind wir wieder beim Elia, den Menschen ernst zu nehmen, in dem, was ihm passiert ist. Und wie gesagt, ich habe die schlimmsten Geschichten gehört, die ich, wie gesagt, selbst in den schlimmsten Büchern noch nicht gelesen habe. Und mit dem Menschen wertschätzend umzugehen, den Menschen zu sehen in seinen Schmerzen, die ihm zugefügt wurden, in den Menschen zu sehen in den Traumata, die ihm in den Rucksack gepackt wurden und so weiter und so fort. Und dann aber zu sagen, das ist die Würde, dich in deinem Schmerz zu sehen. Und das ist die Würde zu sehen, jetzt sind wir am Anfang von unserem Gespräch, zu sagen, und du bist mehr. Du bist weit mehr als all das, was dir in den Rucksack gepackt hat. Im Konzentrationslager in Buchenwald wurden zwei Häftlinge beauftragt, von einem Aufseher eine Hymne zu schreiben für das Lager. Es haben dann einer einen Text gemacht, der andere die Musik gemacht, daraus wurde dann die berühmte Buchenwald-Hymne. Ja. Und in dieser Buchenwald-Hymne heißt es, O Buchenwald, wir jammern nicht und klagen und was auch unser Schicksal sei, wir wollen trotzdem Ja zum Leben sagen, denn einmal kommt der Tag, da sind wir frei. Da kriege ich jedes Mal, ich habe das in meinem Programm aktuell drin, kriege jedes Mal Gänsehaut, weil mir das sagt, hey, das ist, wir Menschen sind mehr. Wir sind mehr als unsere Angst, wir sind mehr als das, was uns nicht gelingt, wir sind mehr als das, was uns angetan wird und so weiter und so fort. Und da schwingt immer so dieses Offenbarungswort mit, es kommt der Tag, da wird Gott abwischen alle Tränen und da gibt es kein Leid mehr, kein Geschrei mehr und kein Schmerz mehr. Und ich glaube, wenn es diese Perspektive gibt, dann darf ich diese Perspektive schon wie so ein Sonnenstrahl jetzt in mein Herz reinscheinen lassen und sagen, wow, ich bin mehr und ich glaube, so komme ich auf die Beine. Und so kann ich gestalten.
Ja, und dann sprichst du auch an, also wenn du das auch so beschreibst, es darf auch alles sein und man darf auch wütend sein und man darf auch anerkennen, dass Dinge ganz schwierig und schlecht gelaufen sind. Und trotzdem ist die Chance immer da, dass es auch weitergehen kann und dass auch Gerechtigkeit einem widerfahren wird. Und dann schreibst du auch nochmal zu dem Thema der Unterschied zwischen Kraft und Mut. Da bin ich auch in dem Buch, als ich da durchgelesen und durchgeblättert habe, drüber gestolpert. Was ist für dich der Unterschied zwischen Kraft und Mut?
Also Kraft ist für mich Gestaltungskraft. Ich schaue mir meine Arme an und gucke, reicht das aus? Und dann gucken wir. Ja, mein Sohn sagt oft, Papa, das machst du bist stärker. Also, das ist Kraft, ja? die brauchen wir. Wir brauchen Kraft, um was zu tun. Und dann gibt es, glaube ich, noch eine viel größere Kraft und das ist der Mut. Nelson Mandela hat mal gesagt, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern Mut ist die Überwindung der Angst. Und ich glaube, das ist das Spannende. Wir reden ja gerade viel nur über Corona hier, Corona da. Das ist das eine, aber wir müssen uns, glaube ich, mal angewöhnen, auch mal wieder nicht mehr über Corona zu reden, weil es wird Zeiten geben, da wird es Corona nicht mehr geben und dann haben wir ein großes Problem. weil dann haben wir wieder unsere ganz ureigenen eigenen Ängste, unsere ureigenen Probleme, mit denen wir umgehen müssen und können gar nicht über große andere Probleme reden. Mhm. Mein Sohn, als es März war das, glaube ich, letztes Jahr, im Lockdown, also Söhnchen war zu Hause, kein Kindergarten, wie auch immer, und dann haben wir relativ am Anfang haben wir mit Lego eine riesengroße Anlage gebaut, also Krankenhäuser gebaut und Impfzentren gebaut und alles Mögliche. Also hat er gesagt, komm Papa, wir müssen jetzt hier und so weiter und so fort. Und dann haben wir natürlich die Kette gelegt, wo jetzt die Infektion ausgebreitet wurde. Er hat genau gesagt, wie wir das machen müssen. Und dann natürlich haben wir zwei den Kampf gegen Corona gewonnen, übrigens schon letzten März. Also hätte man uns gefragt, wäre das mit der Impfkette alles viel schneller gelaufen. Wir hatten das gut organisiert. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Emil, sag mal, haben wir jetzt den Kampf gegen Corona gewonnen? Und dann sagt er, nee, Papa, den Kampf gegen Corona haben wir erst gewonnen, wenn wir nicht mehr drüber sprechen. Der war damals 5. Wow, schlauer Kerl, weil ich glaube, wir reden gerade viel über Corona, natürlich zu Recht, aber ich glaube ernsthaft, Corona wird irgendwann hoffentlich auch vorbeigehen. Und wir werden wieder an die ureigenen Themen, nämlich unsere ureigenen Themen, rankommen müssen. Und das ist noch größer und herausfordernder, weil jetzt können wir natürlich das alles externalisieren. Jetzt geht es ja um was anderes. Ja? Jetzt sind andere schuld, jetzt sind böse Politiker schuld, die uns das verbieten, das nicht organisieren und was weiß ich, was alles. Ja. Jetzt sind die anderen Bösen schuld, die auf die Straße gehen. Und wir haben überall x Schuldige, ja, die wir gerade ausfindig machen können. Und wenn es viele Schuldige oder scheinbar Schuldige gibt, ist die Gefahr natürlich immer groß, auch die Verantwortung abzugeben. Und Leben heißt gestalten, heißt trotzdem Leben gestalten. Und das gelingt dann, wenn ich mir meiner eigenen Verantwortung bewusst bin.
Ja, und genau das, auch der eigenen Verantwortung bewusst sein und auch anzuerkennen, es gibt immer wieder Steine, die an den Weg gelegt werden. Und ich denke auch, wenn ich nochmal den Bogen kurz rüberziehen darf, auch gerade zu Menschenverantwortung. Wie oft erleben auch gerade Menschen Verantwortung, es wurden ihnen Steine in den Weg gelegt und es geht trotzdem wieder weiter. Oder auch Scherben, die einfach zerbrochen sind im eigenen Leben. Und da sagst du auch an einer Stelle, mit welchen deiner Scherben kannst du zum Segen für andere Menschen werden? Ich denke auch gerade das nochmal so anzuerkennen. Hast du vielleicht ein Beispiel, das du uns noch kurz erzählen kannst, wo besonders Scherben, die wieder zusammengebaut wurden, zum besonderen Segen geworden sind für andere?
Ich habe in deiner Frage das kurz rausgehört. Ich versuche es kurz. Meine allerliebste Lieblingsgeschichte, die ich schon ganz oft erzählt habe, zu der Geschichte ist, ich liebe sie einfach. Eine Frau kommt nach dem Konzert auf mich zu und sagt, Herr Weiß, ich bin die glücklichste Frau auf der ganzen Welt. Dann sage ich, oh, verraten Sie mir bitte Ihr Geheimrezept. Das will ich gerne wissen, wie geht es. Dann sagt sie, ich bin Alkoholikerin. Dann sage ich, wow, jetzt wird es spannend. Dann sagt sie, naja, ich bin trockene Alkoholikerin. Aber wissen Sie, dass ich Ihnen das so sagen kann, dass ich nichts mehr verstecken muss, dass ich nichts mehr verheimlichen muss, das macht mich zur glücklichsten Frau auf der ganzen Welt. Dann fängt sie an, erzählt ihre Lebensgeschichte, eine furchtbare Lebensgeschichte. Schlimmstes erlebt in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend. Und irgendwie habe ich scheinbar irgendwie immer mitleidiger geguckt. Irgendwann packt sie mich am Arm und sagt, stopp, Herr Weiß. Alles, aber bitte kein Mitleid. Ich möchte keinen dieser Tage meines Lebens, selbst den dunkelsten Tag möchte ich nicht missen. Denn jeder einzelne Tag hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin, zu der Frau. Wissen Sie, heute berate ich Menschen, die alkoholkrank sind. Und wenn die Menschen zu mir kommen, dann erzählen sie meistens ihre Geschichte, weil eine Alkoholgeschichte hat auch seine eigene Geschichte in jeder Biografie. Und dann, wenn die Menschen fertig sind mit ihrer Geschichte, dann hören sie oft auf und dann sagen sie, ja, jetzt kennen sie mich, jetzt kennen sie meine Geschichte, aber verstehen können sie mich nicht. Und dann sagt sie, wissen Sie was, Herr Weiß, wenn ich dann nur das Wort doch sagen kann, dann ist dieses Wort doch unbezahlbar. Und das ist, glaube ich, der Moment festzustellen, dass der größte Scherbenhaufen, die schlimmsten Kurven, die größten Zerbrüche des Lebens uns A, erstmal echt machen, authentisch machen und, glaube ich, auf der Grundlage erstmal auch fähig machen, empathisch zu sein, mitzuleiden in dieser Welt. Ich liebe das, wenn Bonhoeffer sagt, wir werden fähig, mit Gott mitzuleiden in dieser Welt. Das rührt mich zutiefst an, weil ich glaube, das ist so was Besonderes. Wir machen immer mein Haus, mein Auto, mein Garten, meine Stellung, mein Jahresgehalt, was weiß ich was alles, was ich auf die Reihe kriege. Wir spielen immer so, auch in christlichen Kreisen, oft so eine große Olympiade, wer der Bessere ist. Und ich frage mich, dienen wir uns damit? Ich glaube, nein. Die Mutter Teresa hat gesagt, als sie durch die Straßen Kalkuttas gelaufen ist, ich überlege mir mal, welchem Menschen mir heute Jesus begegnet. Und dann schauen wir uns mal an, welche Jesus-Begegnungen uns die Geschichte erzählt, die Bibelgeschichten erzählen. Das sind Menschen, die sehnsüchtig sind. Das sind Menschen, die kaputt sind, die krank sind, die was weiß ich was sind. Und ich glaube, das ist doch das Schönste, miteinander dieses Leben zu gestalten und von sich was geben zu dürfen, was scheinbar eine Scherbe ist, aber was zu einem schönen Mosaik werden darf, weil ich es mit anderen teilen darf.
Und da strahlt es mit jeder Pore aus, dass du das Herzen gerne weitergibst. Ich würde einfach die Frage stellen, Andi, für wen oder für was lebst du? Aber ich denke, es ist mit jeder Pore, jedem Wort, das geworden, was dir am Herzen liegt, dass du Menschen ermutigen möchtest, dass du sie begleiten möchtest, dass ihre Scherben zusammenkehren können und daraus etwas ganz Wunderbares machen können und zum Segen für andere werden. Ich würde gerne mit einem persönlichen Gedanken noch, der mich auch in dem Buch sehr berührt hat, eigentlich enden wollen, und zwar von Mario de Andrade, den du am Schluss oder den ihr beide am Schluss zu Wort kommen lasst und mit einer Selbstverpflichtung als Angebot sie zu unterschreiben. Ich würde sie Ihnen und euch allen gerne vorlesen. Meine Seele hat es eilig. Ich habe meine Jahre gezählt und festgestellt, dass ich weniger Zeit habe zu leben, als ich bisher gelebt hatte. Ich will das Wesentliche, denn meine Seele ist in Eile. Ich möchte mit Menschen leben, die sehr menschlich sind, die sich nichts auf ihre Erfolge einbilden. Mein Ziel ist es, das Ende zufrieden zu erreichen, in Frieden mit mir, meinem Leben und meinen Lieben zu sein, mit meinem Gewissen. Wir haben zwei Leben und das zweite beginnt, wenn du erkennst, dass du nur eins hast. Lieber Andi, ich denke, damit ist alles gesagt. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du hier für das Gespräch zur Verfügung gestanden hast. Und ich glaube, dass wir mit deiner Unterstützung hier ganz viele Menschen ermutigen können. Und das freut mich von Herzen. Vielen, vielen Dank. Alles Gute, Gottes Segen für dich und deine liebe Familie, für Martina und euren lieben Sohn. Und ja, schön, dass du für uns zur Verfügung gestanden hast. Vielen Dank.
Ich sag danke. Vielen Dank für die schönen, wertvollen Fragen. Vielen, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Unterstützung brauchen, auch wir von der IVCG sind für Sie da. Gucken Sie auf unserer Homepage unter www.ivcg.org nach uns. Da finden Sie uns und auch ansonsten Andi Weiß steht auch gerne für Fragen zur Verfügung, für Rat und Tat. Sie haben es gehört und gesehen und Sie erreichen ihn, wenn Sie auf seine Homepage gehen unter www.andi-weiß.org. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung, auf Ihr Feedback und hoffen, dass wir Ihnen ein bisschen Ermutigung mit auf den Weg geben konnten.
Der IVCG-Podcast. Gute Gedanken, Ermutigung und Inspiration für Menschen in Verantwortung. Sie haben Fragen zu den Themen Leadership, Glaube und Unternehmertum oder Sie brauchen den Austausch in einer persönlichen Krise? Gern sind wir für Sie da. Infos finden Sie unter www.ivcg.org.